Grenzenlos hören, Bayern 2. Evangelische Perspektiven. Der Blick über den Tellerrand. Immer sonntags um 8.30 Uhr.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und auf dieser den Paradiesgarten mit zwei Bäumen. Da hinein setzte er das erste Menschenpaar, welches über die Geschöpfe der Erde herrschen sollte. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen war verboten. Doch das Glück der Unschuld ward durch eingefleischte Neugierde bald getrübt. Schlange flüstert. Frau langt nach der Frucht, die klug machen soll. Mann lässt sich gern verführen. Resultat? Die Augen gehen auf. Nacktheit wird sichtbar. Und der Fluch Gottes folgt auf dem Fuße. Vertreibung aus dem Paradies mit der Folge schweißtreibender Arbeit auf dem Feld und dem Verfall zu Staub im Tod. So die Kurzschrift der alttestamentlichen Genesis. Das Neue Testament legt noch einmal nach. Bei Lukas 10 ist die Erde mit Schlangen und Skorpionen bedeckt. Das Gewürm im Boden galt nach kirchlicher Auffassung als Symbol des Bösen, des Drecks, der Unreinheit, sprich Sexualität, des Heidentums, der Wildnis. Es bedurfte demnach des kontinuierlichen Exorzismus, einer Kultur systematischer Säuberung. Jesu Lehre von den Lilien auf dem Felde verblasste dagegen. Fakten zur Bodenkunde. Unter einem Hektar Erde leben 15 Tonnen Bodenlebewesen. Bakterien, Algen, Pilze, Asseln, Würmer, Tausendfüßler, Springschwänze und mehr. Ein Löffel fruchtbarer Erde kann mehr Lebewesen enthalten, als es Menschen auf diesem Planeten gibt. Rund 300 Jahre dauert es, bis 1 Zentimeter Humus entsteht. Für die Produktion von Nahrung bedarf es Land. Ein Europäer braucht davon so viel wie 6 Menschen aus Bangladesch. Fußabdrücke im Oikos, einem durchweg endlichen Erdhaushalt. Landwirtschaft, lateinisch Agricultura, Pflege des Bodens, der Pachamama der andinischen Bevölkerungen. Als Reflex der Überreste matriarchaler Kultur ist der Schutz der Erde in den Verfassungen von Bolivien und Ecuador fest verankert. Auf welchem Boden stehen wir heute in der Bundesrepublik? Beginnen wir in den 50er Jahren. Dazu Dr. Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung, Leiterin des Referats Internationale Agrarpolitik.
Letztendlich war natürlich die deutsche und auch die europäische Landwirtschaft ganz, ganz eng mit der Entwicklung der EU-Agrarpolitik verbunden. Und das begann alles kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo klar war, im Prinzip, die Leute haben nicht genug zu essen. Das Ziel war, wieder möglichst schnell die Produktivität der europäischen Landwirtschaft so in die Gänge zu kriegen, dass die Menschen wieder gut mit Nahrungsmitteln versorgt sind. Und dementsprechend wurde eine Agrarpolitik aufgelegt, die dazu geführt hat, dass die Bauern relativ schnell und relativ stark wirklich mehr produziert haben, sodass schon in den 70er Jahren, letztendlich 60er, 70er Jahre, in der EU richtig viel Überschüsse produziert wurden.
Man schoss sozusagen über das Ziel hinaus. In einer Zeit, die viele Leute mit quasi paradiesischen Begriffen wie Butterbergen und Milchseen verbanden. Anders ausgedrückt, es wurde in der EU deutlich mehr produziert als konsumiert. Und gemäß kapitalistischer Verwertungslogik wurden die Überschüsse exportiert und zu Dumpingpreisen auf dem Weltmarkt verhökert, nach Afrika zum Beispiel. Dieser klassische Sündenfall des Westens läutete zudem die Ära der Grünen Revolution ein, die durch den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden die landwirtschaftliche Produktion explodieren ließen. Wie hieß es noch in der Bibel? Seid fruchtbar und mehret euch. Aktueller Stand: 7,5 Milliarden Menschen. Damit man was zu essen hat, braucht man Land. Diese schlichte Feststellung der Agrarexpertin Christine Chemnitz birgt Sprengstoff, gerade heutzutage. Denn solches Land muss nun nicht mehr unbedingt vor der Haustür, sprich in Deutschland, liegen. Es kann in der Postmoderne überall sein. Andersherum gesagt, was nicht vermehrbar ist, wird in Zeiten von Klimawandel und Bevölkerungsexplosion auf fernen, einst exotischen Kontinenten in Beschlag genommen.
Ganz ursprünglich war es mal so, Land ist wirklich ein immobiles Gut, daher auch der Name Immobilie. Das hat sich im letzten Jahrhundert ganz stark geändert. Inzwischen ist es ja so, dass wir riesige Agrarhändler haben, also um mal einfach die allergrößten zu nennen, Bunge, Cargill, ADM, Louis Dreyfus, das ist im Prinzip sind das nichts anderes als riesige, gigantische Logistikunternehmen. Und die transportieren eben Millionen und Millionen Tonnen Agrargüter aus den Anbauländern dorthin, wo die zahlungswilligen Käufer sitzen.
Land ist also inzwischen unter der Hand ein mobiles Gut geworden. Die EU importiert zum Beispiel Soja im Maße von 16 Millionen Hektar. Das ist die Hälfte der Landwirtschaftsfläche Deutschlands. Boden wird aber nicht allein für Nahrungsanbau genutzt, sondern unter anderem auch für Biogassprit beim Auto. Ein Vehikel, unter dessen Reifen der Boden zugunsten von Asphalt verschwindet, dessen Abgase die Luft verunreinigen, was sich als Erwärmung qua Trockenheit niederschlägt. Fatale ökologische Kreisläufe, inzwischen viel diskutiert, aber bislang kaum durchbrochen. Die Abteilung für Agrarökologie am Bayerischen Institut für Landwirtschaft in Freising liegt am Rande des Ortes, in die grüne Wiese gebaut. Sie beschäftigt sich mit Fragen der Bodennutzung in der Landwirtschaft, aber auch Fachbereiche wie Düngung, Biodiversität und der Ökolandbau sind hier angesiedelt. Dr. Annette Freibauer, Bodenkundlerin, arbeitet seit 2 Jahren hier.
Boden entsteht ganz, ganz langsam aus Gestein an der Oberfläche durch Verwitterung, durch Mikroorganismen, durch Pflanzen, die sich ansiedeln und daraus dann über viele tausend Jahre langsam das machen, was wir als Boden kennen, eine Mischung aus Krümeln und aus Lebewesen.
Das Allermeiste sind Mikroorganismen, die man nur durchs Mikroskop vors Auge bekommt. Aber auch Asseln und Regenwürmer gehören dazu, die Kinder oft mit einer Mischung aus Vorsicht, Neugier und Faszination betrachten. Lebendige Erde also.
Auf der Liste sind ganz wenig typische bayerische Böden, eigentlich nur das Niedermoor. Das macht vielleicht 5% der bayerischen Fläche aus. Und dieses Jahr ist der Boden des Jahres der Alpenboden. Der ist natürlich auch sehr spezifisch für Bayern. Der Alpenboden beschreibt eigentlich eher das ganze Ensemble, das im Gebirge vorkommt, von ganz frischen Rohböden, die gerade erst sozusagen im Kindheitsstadium sind, bis zu den landwirtschaftlich genutzten, tiefergründigen Böden unter den Wiesen, die sehr tiefschwarzen Böden an den Nordhängen, die sogenannten Tangelböden, wo man dann auch immer die Alpenrosen zum Beispiel drauf blühen sehen kann.
Stichwort Bodenlosigkeiten. Darunter fallen Bodenversiegelung durch Beton und Asphalt, Degradation durch Versalzung und Vergiftung mittels Chemikalien, Erosion, die Abdrift von Erde durch Wind und Wasser, Eutrophierung, die übermäßige Anreicherung von Nährstoffen wie Dünger, Nitrate, welche durch Regen in den Untergrund und weiter in die Gewässer geschwemmt werden.
Boden hat enorm viele wichtige Funktionen für die Menschen, ganz besonders zum Beispiel Regulationsfunktionen. Wasser nach Starkregen versickert in den Boden, bleibt da drin, verhindert Hochwasser. Im Grunde alle unsere Nahrung wird auf Böden produziert. Das ist die Lebensgrundlage der Menschen. Wenn man Böden allerdings versiegelt, dann sind all diese Funktionen kaputt. Und zwar irreversibel. Also die Funktion, die der Boden ursprünglich hatte auf dem ersten oberen Meter, ist ganz, ganz schwierig nur wieder herzustellen. Insbesondere auch das Bodenleben, bis das wieder zurückkommt. Da kann man dann schon in Zeiträumen von Hunderten von Jahren rechnen, bis das wieder im originalen Zustand ist.
Der Verbrauch an Land in Deutschland beträgt ca. 70 Hektar pro Tag. 30 Hektar sind eigentlich das Ziel der Bundesregierung. In Bayern verschwindet jedes Jahr ungefähr die Fläche des Ammersees unter Beton und Asphalt. Ein Volksbegehren gegen den Flächenfraß seitens der Grünen wurde vor kurzem vom obersten bayerischen Verfassungsgericht abgelehnt.
Die UNO hat ja alle Jahre wieder ein Thema, das sie besonders in die Öffentlichkeit stellt. Wir hatten schon Jahre des Wassers und eben 2015 das Jahr des Bodens. Damit wollte die UNO darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten und auf Böden Acht zu geben. Im Unterschied zu Wasser oder Klima oder Biodiversität gibt es ja keine Konvention der Vereinten Nationen zum Schutz des Bodens. Da bleibt dann auch nur so ein Weg der Öffentlichkeitsarbeit zu sagen, machen wir Ja des Bodens und versuchen da auch möglichst viel zusätzliches Bewusstsein zu schaffen, wenn man es schon nicht in internationale Regelungen packen kann.
Industrielle Landwirtschaft huldigt einer Theologie der Monokultur. Reis, Soja, Mais bilden dabei eine konstante Dreifaltigkeit. Insbesondere um unseren Hunger in Europa nach Fleisch zu stillen. Mensch, Tier und Pflanze und Boden, die andere Trinität. Das war über Hunderttausende von Jahren eine Einheit, die unverbrüchlich schien. Und heute mit den riesigen mörderischen Schlachthöfen in Europa an einen äußersten Punkt gelangt ist. Der endgültigen Auflösung eines Paktes, der einst im Paradiesgarten beschlossen schien. Ein doppeldeutiger Pakt. So der Philosoph Richard David Precht in seinem Buch »Tiere denken«. Denn er unterscheidet zwischen zwei Kategorien von Tieren. Die eine glaubt, dass es zwei Kategorien von Tieren gibt und die andere hat darunter zu leiden. Christine Chemnitz.
Wir sind hier in Europa einer der größten Fleischproduzenten der Welt, aber kaum jemand von uns sieht noch Tiere hier auf der Wiese stehen. Die stehen in der Regel in den Ställen. Die werden gefüttert, natürlich nicht mit dem Futter, was hier produziert wird, sondern mit Futter, was sozusagen in Argentinien, Brasilien oder Paraguay produziert wird. Das heißt auf Ländereien, die dann den Menschen dort nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wir füttern unsere Nutztiere mit den Produkten aus Ländern aus dem globalen Süden.
Ökologische Kreisläufe, die der Zerstörung anheimfallen, betreffen immer alle drei. Boden, Pflanzen und Tiere und Menschen. Fazit: ein ungeheures Artensterben als Folge globaler ausbeuterischer Marktstrategien. Rodungen riesiger Urwaldflächen zugunsten steriler, genbehandelter Monokulturen. Die Folge? Materieller wie spiritueller Ökozid.
Das fällt letztendlich genau unter das Thema Landgrabbing. Das Problem ist, dass gerade in den Ländern, in denen es relativ fragile Demokratien gibt, wo Menschen gerade auf dem Land einfach nicht sozusagen die politische und die rechtliche Macht haben, ihr Eigentum zu schützen. Es ist in den letzten Jahren, in denen die Landpreise ganz stark gestiegen sind, vermehrt oder ganz viel dazu gekommen, dass Menschen von ihrem Land vertrieben wurden, dass eben sozusagen Landrechte nicht gewährt werden. Das liegt eben auch daran, entweder, dass so die rechtliche Situation nicht so ist, dass die Menschen ihre Rechte einfordern können. Es ist kaum, sagen wir, eine Gruppe so bedroht wie Menschen, die sich für Landrechte aktiv einsetzen.
Wir werden auf jeden Fall wegkommen müssen von einer extrem auf fossilen Rohstoffen basierenden Landwirtschaft hin zu einer solaren Agrikultur, so Christine Chemnitz. Geld, um diesen Prozess zu gestalten, sei in der EU genügend vorhanden. Doch bis jetzt werde dieses Geld völlig falsch eingesetzt. Das Prinzip heißt schlicht, je mehr Land einer hat, desto mehr Geld bekommt er. Dies aber sei in keiner Weise mehr, was eigentlich Not tue, nämlich die Förderung ökologisch orientierter klein- und mittelständischer Bauernhöfe, durchaus mit digitaler Technik eng verknüpft. Der Druck auf die Bauernlobby ist in den letzten Jahren immens gewachsen. Viele Tausende von Menschen sind auf die Straße gegangen zu Demonstrationen mit Parolen wie »Wir haben es satt«. Da wurde deutlich bekundet, dass die Zivilbevölkerung sich ein gesünderes, auf Vielfalt beruhendes Agrarmodell wünscht. Aus Sicht von Christine Chemnitz zeigen die Ökobauern seit Jahren, dass man ohne Gentechnik gut zurechtkommen kann. Auch ohne Pestizide, ohne Glyphosat, das ja kein Pflanzenschutzmittel ist, wie es so harmlos heißt, sondern ein Lebensvernichtungsmittel, ein Gift für Boden wie Mensch, für Insekten, Vögel, Bienen. Die rote Liste der Arche Noah wird immer länger. Moderne Gesellschaften verlieren zunehmend an Boden. Damit an Vielfalt von Landschaft, aufgrund der Zerstückelung durch Straßen. Für Menschen sind letztere Verbindungen, für die Natur Einschnitte. Flächen, die wenigstens einen Kilometer von Straßen entfernt sind, werden immer weniger. Aus Wald und Wiese wird Acker, aus diesem teures Bauland. In der bayerischen Verfassung wird jedoch Landschaft als integraler Teil der Kultur gesehen und gewertet, ist weit mehr als bloßes Erholungs- bzw. Freizeit- oder Eventgelände. Die Verschiebung vom einen zum anderen Pol wird inzwischen von vielen immer mehr als Verlust empfunden. Verlust von Heimat, Seelenland. In dieser Hinsicht stellt Annette Freibauer fest,
Boden verschwindet ja nicht einfach so. Die Fläche, die wird entweder überbaut und dabei wird ein Teil vom Boden entnommen und irgendwo anders hingebracht. Der größte Teil der Ökosystemleistungen vom Boden sind damit langfristig an der Stelle verloren gegangen. Die Vielfalt der Böden ist natürlich umso höher, je weniger Bodenbearbeitung stattfindet.
Menschen leben mehr und mehr in Großstädten oder Vorstadtsiedlungen. Der Verlust an sinnlichem, empirischen Wissen über Natur als Boden, als Sand, Torf, Lehm, die zu begreifen wären, wie einstmals mit Kinderhänden, wird immer größer. Nochmals verdichten sich bestimmte Bewusstseinsstrukturen wie Selbstoptimierung oder Gewinnmaximierung, die zur Entfremdung von Mutter Erde entscheidend beitragen. Und wer hätte vor einigen Jahren gedacht, wie schnell es beim zentralen Thema Grund und Boden, sprich Eigentum, zu einem Land unterkommen könnte? Die langjährige Leiterin des Münchner Baureferats, Christiane Thalgott, Honorarprofessorin für Baurecht an der TU München.
Vielleicht muss man so anfangen, dass zum Bauen ja immer das Bauen selber gehört und das Grundstück. Und in den letzten Jahren sind die Bodenpreise so gestiegen, dass die Grundstückskosten 70% der Gesamtkosten einer Wohnung, eines Hauses ausmachen. Das ist eine eklatante Steigerung. Das war, ich sage jetzt nochmal, vor 5 Jahren bei etwa 50% und davor noch ein bisschen weniger. Und das heißt, dass die Bodenpreissteigerung, die wir in den letzten Jahren haben, die ja in den letzten 5 Jahren ungefähr zwischen, ich sage jetzt mal, ja, 50% obendrauf bis zu 100% obendrauf in den letzten 5 Jahren gestiegen sind. Das heißt, dass ein Quadratmeter Grundstück, der in München noch vor 10 Jahren 2.000 Euro gekostet hat, jetzt 4.000 bis 6.000 bis 8.000 Euro im Quadratmeter kostet.
Stadtluft macht frei, hieß es einst. Heute stinkt sie vor allem nach Abgasen und mafiöser kapitalistischer Preistreiberei. Stadt als offene demokratische Heimat hatte vor Zeiten noch einen guten Klang. Doch heutzutage, wo Metropolen zu begehbaren Investmentfonds mutieren, wie die Soziologin Christine Hannemann pointiert, hört der Spaß für sehr viele Menschen auf. Sie verschwinden schlichtweg aus dem Stadtbild. Singles, Ältere, Künstler, kinderreiche Familien – und Ausländer, Flüchtlinge, menschlicher Artenschwund.
Im Steuerbereich haben wir steuerliche Rahmenbedingungen, die den Verbrauch im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur den Gebrauch, sondern den Verbrauch von Grund und Boden vollkommen falsch bewerten, nämlich gar nicht.
Die ehemalige Stadtbaurätin verweist auf einen Grundzug menschlichen Strebens, der sich im Spätkapitalismus noch einmal verschärft hat. Die Gier. Eine Eigenschaft, genauer ein Laster, das in den Religionen wie noch in den Moralwissenschaften, zu denen die Ökonomie bis in die Neuzeit zählte, eine Todsünde war. In vielen Kulturen galt insbesondere der Boden jahrtausendelang zu den Commons, den Allgemeingütern. Christiane Thalgott kommentiert:
Ja, eigentlich kann man nur an unser Grundgesetz Artikel 14 erinnern. Grund und Boden ist für den Einzelnen zu erwerben, aber es soll auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Eigentum verpflichtet. Und man muss sagen, dieses Wohl der Allgemeinheit ist weitgehend aus dem Fokus gerückt. In unserer ganzen Ökonomie sowieso. Dieses Verkaufen, was jetzt noch passiert, mit großen Flächen in private Hände und dann damit auch zur Spekulation, nach dem Höchstpreisgebot. Das ist Wahnsinn. Das Verrückte ist ja, wenn wir zurückkommen auf das Wort Gier, dass diejenigen, die da zu entscheiden haben, eben sozusagen glauben, dass Wachsen oder Vergrößern von irgendwas das ist, was sie glücklich macht.
Nicht die Politik wird den Kreislauf von Ignoranz, Gier und Aggression verändern, sondern der Einzelne, beziehungsweise zivilgesellschaftliche Initiativen, die der Boden, sprich der geistige Humus sind, für eine ethisch orientierte, ökologisch sinnvolle Zukunft. Das zumindest ist ihre Hoffnung. Zurück ins Lokale, ins Dorf, ins tägliche Klein-Klein von Politik, Naturschutz und Gemeinde, auf den noch halbwegs überschaubaren Boden der Tatsachen. In diesen treffen wir Eberhard Sening, 72 Jahre alt und seit fast 20 Jahren Ortsvorsitzender des Bund Naturschutz. Die Frage lautet schlicht, auf welchem Boden stehen wir hier?
Diesen hat überwiegend Geschiebelehmböden, das heißt darüber lag der Gletscher, es zählt also zur Formation der Grundmoräne. Hier dominiert der lehmig-tonige Untergrund im Gegensatz zum Ammersee-Ostufer. Dort ist es vollkommen anders. Da haben wir den üblichen Seitenmoränenschutt, wie man ihn auch vom Gebirge her kennt.
Das Land liegt unter der brennenden Sonne des Sommers 2018. Die Böden trocknen aus. Kommt dann starker Regen, sickert er nicht in die Erde ein, sondern überflutet Straßen und Rege.
Bei diesen natürlichen Vorgaben, also lehmiger Untergrund, wird es eins immer deutlicher, dass die intensive Landwirtschaft durch die flächenhafte Befahrung eine derartige Verdichtung ausgelöst hat, dass selbst bei wenig Regen schon die ersten Pfützen in den Kulturflächen zu finden sind. Wenn Boden gesund bleiben soll, wenn er die ganze Fülle des Bodenlebens beherbergen soll, dann darf er nicht verdichtet werden.
Der Ammersee und seine umliegenden moorigen Wiesen gehören zum Ramsar-Schutzgebiet, einem übergeordneten internationalen Vogelschutzraum, der Rast-, Brut- und Überwinterungsstätte für die Vogelschwärme aus dem Norden Europas sichert. Ein Juwel, das die großen Artenverluste in Fauna und Flora seit der Flurbereinigung nicht ausgleichen konnte.
Wenn ich vergleiche mit dem, was ich ja als Kind und Student erleben konnte, an Vielfalt und was heute da ist, dann ist das ein Restbestand und nicht mehr. Ich will nur eine Zahl nennen, also in Bayern sind nach dem Zweiten Weltkrieg 90%, vielleicht waren es sogar 95% der Streuwiesen, die die artenreichste Wiesenart hier in Südbayern ist, verschwunden. Das ist ein Aderlass, der natürlich schon an die Substanz geht.
Der Druck auf große Ökotope wie die Bayerischen Seen nimmt stetig zu. Seit langem schon finden sich entlang der A96 zum Beispiel Schilder mit dem verräterischen Wort Metropolregion München. Man mag sich an alte Filme aus Berlin erinnern. Metropolis, die riesige Großstadtkrake, die das Umland immer gieriger in sich hineinstrudelt.
Die Gemeinden selber, gerade am Ostufer, die wollen nach wie vor wirklich Ammersee-Landschaft verkaufen. Und die Infrastrukturen, die geschaffen werden, bleiben ein Dauerschaden.
Immobilienpreise steigen entsprechend. Und wie schon in der City bleibt die Sehnsucht nach Natur als Heimatraum und Wohnort unerfüllbar, weil unerschwinglich. Marktwirtschaftliche Selektion eben. Land ist nicht mehr für jeden da. Und was bleibt, da draußen in der Landschaft, verwandelt sich qua Eigentum, sprich Besitz von Grund und Boden, immer öfter in eine Konsumzone, die einen Naturschutz ohne Natur zurücklässt, wie der Bestsellerautor Peter Wohlleben trefflich formuliert. Aus der Sicht von Eberhard Sening heißt das:
Das größte Hindernis, das sehe ich jetzt darin, dass Gemeinden immer bestrebt sind, den sogenannten Wählerwillen umzusetzen, was auch immer darunter verstanden wird. Wenn ein Wählerwille eine gewisse Mehrheit nach außen hin darstellt und wenn man dann die Willfährigkeit bis in die höchsten Instanzen der Behörden sieht, diesen Wählerbilden zu entsprechen, dann nützt eine schärfere gesetzliche Regelung eigentlich nichts. Denn die hätten wir ja in vielen Fällen, aber wir nützen sie nicht.
Aber auch der Wähler ist nicht immer vernünftig, weil er oft nicht in der Lage ist, die Komplexität einerseits der Gesetzgebung, andererseits des Gegenstandes zu erkennen. Was will man da machen, wenn Demokratie kein verlässlicher Boden für den Schutz der Erde ist, so der Umweltschützer? Auch Eberhard Sehning, dem nicht sonderlich religiös orientierten Menschen, liegt der Herzraum des irdischen Lebens, im Symbol der Farbe Grün zugeordnet, die im Frühling aus dem braunen Erdboden himmelwärts züngelt, zutiefst nahe. Sein Garten, ein wildes Paradies, zeugt davon.